From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von jungen Damen aus Pfählen in Mapleton und Springville in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Thomas
S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this afternoon.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten allgemeinen Versammlung der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen und die vielen, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von jungen Damen aus Pfählen in Mapleton und Springville in Utah unter der Leitung von Schwester Manu Harris. Die Orgel spielt Linda Margetts. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied Come Rejoice. Danach spricht Elder Kenneth Johnson von den 70ern das Anfangsgebet.
Unser himmlischer Vater, voller Sanftmut und Ehrfurcht bringen wir dir unseren Dank zum Ausdruck für die vielen Segnungen, die du uns schenkst. Wir danken dir für deine Liebe, die sich auf so vielerlei Weise zeigt. Vor allem für die Gabe deines Sohnes, sein Sühnopfer. Wir danken dir für deinen großen Plan des Glücklichseins, den er wirksam werden lässt. Wir danken dir, dass du das Evangelium durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt hast und dass wir heute einen Propheten haben, Präsident Gordon B. Hinckley, der zu dieser Zeit die Schlüssel innehat, dein Werk zu leiten. Wir bitten dich, dass die erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel durch unseren Glauben, unsere Gebete gestützt werden möge, dass sie unsere Liebe fühlen, wie sie deine Liebe spüren. Wir beten um derer, denen es nicht so gut geht, die krank sind und Kummer haben, dass sie Trost finden mögen durch das Evangelium. Wir beten für diejenigen, die uns schützen und unsere Freiheit erhalten, wo auch immer es in der Welt sei, dass sie und ihre Angehörigen gesegnet sein mögen. Wir bitten dich um der Missionare willen und um unseren Willen, dass wir als Mitglieder Missionare sein mögen. Um all diese Segnungen, um deine Liebe, bitten wir dich und bringen dir dafür unseren tiefen Dank zum Ausdruck. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Raise your dreams, O sun, O
The choir just sang.
Der Chor sang soeben, O wie lieblich war der Morgen. Wunderbar vorgetragen. Wir haben nun die Freude, von Elder M. Russell Ballard und Elder Joseph B. Worthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Im Anschluss daran sprechen Elder Bruce D. Porter und Elder Erich W. Kopischke von den 70ern zu uns. Elder Ballard.
Brüder und Schwestern, seit der 150-Jahr-Feier im Jahr 1997 verzeichnen wir weltweit eine immense Zunahme an Nachfragen über die Kirche. Dieses wachsende Interesse wird durch unser schnelles Wachstum, durch Ereignisse wie die Olympischen Winterspiele hier in Salt Lake City und durch den Bekanntheitsgrad erzeugt, den viele Mitglieder in ihrem Beruf erreicht haben. Ich bin sicher, dass diese Fragen nicht nur an die Kirche gerichtet werden, sondern auch an Sie, die einzelnen Mitglieder. Es ist nicht leicht, jemandem, der nur ein wenig oder nichts über uns weiß, etwas so Komplexes wie die Kirche oder etwas so Wunderbares wie das wiederhergestellte Evangelium zu erklären. Es kann sogar schwierig sein, Fragen zu einem bestimmten Punkt zu beantworten, da jede Frage anscheinend mit anderen Fragen verbunden ist. Die Bitte, die wir am häufigsten hören, ist ziemlich einfach. Sie lautet in etwa so: Erzählen Sie mir ein wenig über Ihre Kirche. Das Schlüsselwort hierbei ist wenig. Die Bitte lautet nicht: Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen, und schicken Sie mir dann jemanden, der mir alles andere erzählt. Natürlich freuen wir uns über das Interesse der Menschen, und viele möchten ja auch mehr über unsere Lehren und unseren Glauben erfahren. Deswegen haben wir über 53.000 Vollzeitmissionare, die auf eigene Kosten überall auf der Welt ihren Dienst verrichten. Aber wir müssen bedenken, dass es einen Unterschied gibt zwischen Interesse und bloßer Neugier. Manchmal möchte jemand nur wissen, was die Kirche ist. Wer so allgemein seine Wissgebier befriedigen will, verdient eine klare und genaue Auskunft direkt von uns Mitgliedern. Damit es sich nicht auf unvollständige Antworten, Halbwahrheiten oder falsche Aussagen stützen muss, die man vielleicht durch die Medien oder von anderen Außenstehenden erhält. Die vielen Missverständnisse und Fehlinformationen über die Kirche sind zum Teil selbst verschuldet, weil wir nicht klar sagen, wer wir sind und was wir glauben. Das Komitee für Öffentlichkeitsarbeit, dem ich angehöre, hat festgestellt, dass ein großer Bedarf an klaren, einfachen Aussagen besteht, die denen, die neugierig sind, die Grundlagen der Kirche, wie sie heute ist, darlegen. Ich möchte Ihnen einiges erläutern, was sich als hilfreich erwiesen hat. Sie können eine eigene kurze Liste mit Gesprächsthemen erstellen, mit deren Hilfe Sie Ihren andersgläubigen Freunden und Bekannten schildern können, was Sie glauben. Vielleicht ist es genauso eine Hilfe für Sie wie für mich, ein Blatt mit ein paar Fakten über die Kirche, wie sie heute ist, zur Hand zu haben. Dieses kann man anderen dann zusammen mit den Glaubensartikeln aushändigen. Hier sind vier Themen, die Menschen in der heutigen Zeit helfen, eine grundlegende Vorstellung von der Kirche zu erhalten. Unter jeder der vier Überschriften gab es ein paar einfache Aussagen, die sich bei mir bewährt haben. Versuchen Sie, sich vorzustellen, dass jemand liest oder hört, der so gut wie nichts über uns weiß. Bei den vier Hauptthemen geht es um Fakten, Glauben, Familie und Früchte des wiederhergestellten Evangeliums. Zu den Fakten gehört: Erstens, Mormonen ist ein Spitzname für die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die Mitglieder werden oft als Mormonen, Heilige der letzten Tage oder Heilige bezeichnet. Der Ausdruck Heiliger bedeutet Mitglied. Zweitens, die Kirche wurde im Jahr 1830 im Norden des Staates New York wiederhergestellt. Joseph Smith war der erste Prophet und Präsident. Heute befindet sich der Hauptsitz der Kirche in Salt Lake City und Präsident Gordon B. Hinckley ist der derzeitige Prophet. Drittens, die Kirche hat gegenwärtig über 13 Millionen Mitglieder in 176 Ländern und Territorien. Ungefähr 6 Millionen leben in den Vereinigten Staaten und damit sind wir die viertgrößte christliche Kirche in Amerika. Als eine der am schnellsten wachsenden christlichen Glaubensgemeinschaften der Welt stellen wir an jedem Werktag ein neues Gemeindehaus fertig. Die Mitglieder zahlen den Zehnten, also 10% ihres Einkommens, und ermöglichen dadurch dieses und andere Programme. Viertens, die örtlichen Gemeinden werden von ehrenamtlichen, unbezahlten Mitgliedern geleitet. Sowohl Männer als auch Frauen werden in Führungspositionen berufen. Und fünftens, Mormonen sind in der Politik gut vertreten. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gehören 16 Mitglieder aus beiden politischen Lagern dem Kongress an. In aller Welt haben Mitglieder hohe und verantwortungsvolle Positionen in Politik und Wirtschaft, in den Bereichen Medizin, Recht, Bildung, Medien, Sport und in der Unterhaltungsbranche inne. Als nächstes müssen die Menschen etwas über unseren Glauben als engagierte Christen mit festen traditionellen Werten erfahren. Im Zusammenhang mit den Glaubensartikeln müssen wir betonen, wir glauben an das ewige Leben der Seele, dass Gott der Vater unseres Geistes ist und dass wir nach dem Tod zu ihm zurückkehren können. Wir glauben, dass Jesus Christus unser persönlicher Erlöser ist, und wir bemühen uns, unser Leben nach ihm und seinen Lehren auszurichten. Wir gedenken des Sühnopfers Christi in unserem Gottesdienst am Sonntag, ähnlich der Kommunion in anderen Kirchen. Wir akzeptieren jeden als Mitchristen, der glaubt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, und der Erlöser der ganzen Menschheit ist. Vielen Christen ist es nicht bewusst, dass wir viel mit ihnen gemeinsam haben. Joseph Smith sagte, dass Jesus Christus der Mittelpunkt unseres Glaubens und alles andere nur eine Zugabe ist. Der Name der Kirche lautet Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir glauben, dass die ursprüngliche Kirche, die Jesus gegründet hatte, verloren ging und in unserer Zeit wiederhergestellt worden ist. Das Priestertum, die dem Menschen gegebene Vollmacht, im Namen Gottes zu handeln, mit Aposteln und einem Propheten, der uns führt, ist wiederhergestellt worden, samt allen zur Erlösung notwendigen heiligen Handlungen. Wir glauben an die Bibel und wir verwenden sie, das Alte wie das Neue Testament. Und wir glauben an das Buch Mormon und weitere heilige Schriften, die die Bibel untermauern und bestätigen und das Wirken und die Göttlichkeit Christi und die fortlaufende Offenbarung Gottes an die Menschheit bezeugen. Das Buch Mormon ist wahrhaftig ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Die nächste wichtige Information für die Menschen ist, dass die Familie eine wichtige Rolle in der Lehre in unserem Leben spielt. Auch hier machen wir einfache Aussagen jemandem, der nicht viel weiß und nur interessehalber fragt, deutlich, wie wichtig die Familie für uns ist. Mormonen legen Nachdruck darauf, dass die Familie die Grundeinheit der Kirche und der Gesellschaft ist. Wir treten entschieden ein für die Ehe, definiert als die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Die Vielehe, die früher in den Pioniertagen der Kirche in begrenztem Maß praktiziert wurde, gibt es seit 1890, also seit 117 Jahren, nicht mehr. Familien, ob nun Mitglieder unserer Kirche oder nicht, können am Sonntag die Versammlungen in unseren Gemeindehäusern besuchen. Hier verehren wir zusammen Gott und belehren einander aus den Heiligen Schriften. Die Familien in der Kirche sind dazu angehalten, wöchentlich, normalerweise am Montagabend, den Familienabend abzuhalten. Somit gibt es einen regelmäßigen festen Termin, an dem die Eltern ihren Kindern Werte vermitteln und mit ihnen zusammen Spaß haben können. Wir laden diejenigen, die nicht unseres Glaubens sind, dazu ein, diesen Brauch in ihrer Familie einzuführen. Die Kirche unterhält zur Unterstützung der Familie Hilfsorganisationen für Frauen, Jugendliche und Kinder. Diese Organisationen bieten religiöse Unterweisung, Gelegenheit für christliches Dienen, Sport, Theater, Musik und Pfadfinderaktivitäten. Auch dem erweiterten Familienkreis der Ahnenforschung und der eigenen Familiengeschichte wird viel Bedeutung beigemessen. Dadurch wird jung und alt ein stärkendes Gefühl für ihre Wurzeln, Identität und Zugehörigkeit vermittelt. Die wichtigsten und heiligsten Riten unseres Glaubens haben mit der Familie zu tun, mit den Lebenden wie den Toten, und einige der heiligen Handlungen werden im Tempel vollzogen. Nun kann zwar jemand ein paar Fakten über uns erfahren und uns durch unseren Glauben und die Bedeutung der Familie besser kennenlernen, doch der Heiland hat ja gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Eine Kirche oder auch jeder andere Lebensstil muss anhand der hervorgebrachten Früchte oder Ergebnisse beurteilt werden. Ich habe hier ein paar Beispiele aus Statistiken aus den Vereinigten Staaten. Sie wären wohl überall auf der Welt bei praktizierenden Mormonen ähnlich. Und mit praktizierend meinen wir diejenigen, die regelmäßig in die Kirche und in den Tempel gehen. Eine solche Frucht ist ein längeres Leben. Studien belegen, dass praktizierende Mormonen gesünder sind und daher länger als der landesweite Durchschnitt leben. 1833 offenbarte der Herr dem Joseph Smith das Wort der Weisheit. Das beschreibt, wie man leben muss, wenn man lange gesund leben und bleiben möchte. Zweitens liegt bei denen, die im Tempel geheiratet haben und diesen regelmäßig besuchen, die Scheidungsrate weit unter dem Landes- und Weltdurchschnitt. Drittens erreichen wir ein Bildungsniveau, das über dem Landesdurchschnitt liegt. Viertens gibt es über 70.000 Mitglieder, die ehrenamtlich auf eigene Kosten 18 bis 24 Monate lang im Bereich humanitäre Hilfe, im Kirchendienst oder als Vollzeitmissionar irgendwo auf der Welt dienen. Und fünftens legen wir großen Wert auf Selbstständigkeit und eine hohe Arbeitsmoral. Wir halten die Mitglieder dazu an, sich aktiv in der Gesellschaft einzubringen und anderen zu dienen. Die Kirche spendet immer wieder für humanitäre Einsätze rund um den Erdball beträchtliche Gelder, Waren und Dienstleistungen, einschließlich unzähliger Arbeitsstunden, in denen Mitglieder nach einer Katastrophe aufräumen oder helfen. Brüder und Schwestern, ich habe festgestellt, dass sich die meisten Menschen in der heutigen, schnelllebigen Welt nur mit ein paar wichtigen Fakten auf einmal auseinandersetzen. Was auch immer Sie auswählen, um Ihre Freunde und Bekannten über die Kirche zu informieren, schreiben Sie es auf, überprüfen Sie die Richtigkeit und halten Sie es einfach und kurz. Der zunehmende Bekanntheitsgrad der Kirche und die wachsende Nachfrage bieten uns hervorragende Gelegenheiten, Brücken zu schlagen, Freundschaften zu schließen und korrekte Informationen weiterzugeben. Es stellt aber auch gleichzeitig eine größere Gefahr für Missverständnisse dar. Und manchmal entstehen sogar Vorurteile, wenn wir es anderen überlassen, zu erklären, wer wir sind und was wir glauben, statt es selbst zu tun. Im Allgemeinen gibt es damit keine Probleme bei denen, die persönlich mit unseren Mitgliedern bekannt sind. Doch es gibt Abermillionen, die kein Mitglied unserer Kirche kennen. Ich würde mir wünschen, dass die, die sehr wenig über die Kirche wissen, gerne mehr über uns erfahren wollen. Ich würde mir wünschen, sie würden unsere Mitglieder kennenlernen, statt uns anhand von Fehlinformationen zu beurteilen, die von Unkundigen oder in manchen Fällen sogar von Menschen verbreitet werden, die absichtlich falsch informieren oder verleumden. Sie als Mitglieder können mithelfen, dass dies geschieht, indem Sie auf andere zugehen und die grundlegenden Informationen aus den Glaubensartikeln sowie etwas über Fakten, Glaube, Familie und Früchte des Evangeliums an Sie weitergeben. Wir sollten auch bedenken, dass wir dem Interesse anderer Menschen oft am besten damit begegnen, wie wir leben, wie wir die Freude am Evangelium in unserem Leben ausstrahlen, wie wir andere behandeln und wie gewissenhaft wir die Lehren Christi befolgen. Wenn jemand mehr wissen möchte als die Grundzüge, die ich angesprochen habe, kann man die Missionare hinzuziehen. Diese können ihm aus Kapitel 3 in der Anleitung »Verkündet mein Evangelium« die Lehre erläutern. Die Missionare können mehr Fragen beantworten und den Betreffenden zur Bekehrung und zur Taufe führen. Jetzt ist es für uns alle an der Zeit, auf andere zuzugehen und ihnen zu sagen, wer wir sind. Tragen Sie ein paar einfache Fakten zusammen, wie die, über die ich heute gesprochen habe. Erzählen Sie denen, die wissbegierig sind, ein wenig über die Kirche und wecken Sie dann in ihnen den Wunsch, mehr über die Wiederherstellung des Evangeliums zu erfahren. Brüder und Schwestern, zögern Sie nie, aufrichtig und liebevoll Ihr Zeugnis zu geben. Die Macht des persönlichen Zeugnisses lässt sich nicht leugnen. Oft entfacht sie in anderen den Wunsch, mehr zu erfahren. Ich weiß, dass dem so ist. Und gebe ihnen mein vollkommenes Zeugnis davon, dass ich weiß, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wahr ist. Und ich gebe ihnen dieses Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen eine sehr wichtige Frage stellen. Welche Eigenschaft zeichnet uns am besten als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, aus? Ich möchte heute über die Antwort auf diese Frage sprechen. Im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt waren die Mitglieder der gedeihenden Gemeinde in Korinth vom Evangelium begeistert. Fast alle waren Neubekehrte der Kirche. Viele hatten sich durch die Predigten des Apostels Paulus und anderer zu ihr hingezogen gefühlt. Aber die Heiligen in Korinth waren sehr streitsüchtig. Es gab Auseinandersetzungen unter ihnen. Manche fühlten sich anderen überlegen. Sie verklagten sich gegenseitig vor Gericht. Als Paulus davon hörte, war er frustriert und schrieb ihnen einen Brief, in dem er sie dringend bat, einiger zu werden. Er beantwortete viele der Fragen, über die sie gestritten hatten. Gegen Ende erklärte er ihnen dann, dass er ihnen einen anderen Weg, der alles übersteigt, zeigen wolle. Erinnern Sie sich an die Worte, die er daraufhin schrieb. Wenn ich in der Sprache der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Paulus' Botschaft an diese junge Gemeinschaft von Heiligen war einfach und deutlich. Nichts, was ihr tut, hat wirklich Bedeutung, wenn ihr keine Nächstenliebe habt. Ihr könnt in Zungen reden, die Gabe der Prophezeiung haben, alle Geheimnisse verstehen und alle Erkenntnis haben. Selbst wenn ihr den Glauben habt, um Berge zu versetzen, wird es euch ohne Nächstenliebe überhaupt nichts nützen. Die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe. Der Erlöser war ein Beispiel dafür und lehrte diese Liebe auch dann noch, als er von denen, die ihn verachteten und hassten, gepeinigt wurde. Einmal versuchten die Pharisäer, Jesus eine Falle zu stellen, indem sie ihm eine scheinbar unlösbare Frage stellten. Meister, fragten sie, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Die Pharisäer hatten ausgiebig über diese Frage beraten und über 600 Gebote ermittelt. Wenn es schon für die Gelehrten so schwierig war, eine Rangfolge festzulegen, dann dachten sie sich sicher, dass dieser Sohn eines Zimmermanns aus Galiläa unmöglich die Frage beantworten könne. Als die Pharisäer aber seine Antwort hörten, müssen sie sehr beunruhigt gewesen sein, denn sie wies auf ihre große Schwäche hin. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Seit jenem Tag ist diese inspirierte Aussage durch viele Generationen hindurch wiederholt worden. Was nun uns betrifft, so bestimmt das Ausmaß unserer Liebe die Größe unserer Seele. In den Heiligen Schriften wird uns gesagt, wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was für eine wunderbare Verheißung, von ihm erkannt zu sein. Der Gedanke, der Schöpfer des Himmels und der Erde könnte uns kennen und mit einer reinen, ewigen Liebe lieben, beschwingt die Seele. 1840 schickte der Prophet Joseph Smith einen Brief an die Zwölf, in dem er erklärte, Liebe ist eins der wesentlichen Kennzeichen Gottes und muss sich auch bei denjenigen zeigen, die danach streben, Söhne Gottes zu sein. Wenn ein Mann von der Liebe Gottes erfüllt ist, gibt er sich nicht damit zufrieden, nur seine Familie zu segnen, sondern er streift durch die ganze Welt und möchte die ganze Menschheit segnen. Wenn wir auf die Menschen um uns herum in Liebe zugehen, erfüllen wir die andere Hälfte des wichtigsten Gebotes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beide Gebote sind notwendig, denn wenn wir einer des anderen Last tragen, erfüllen wir das Gesetz Christi. Liebe ist der Anfang, die Mitte und das Ende des Pfades, den wir als Jünger gehen. Sie ermutigt, rät, heilt und tröstet. Sie führt uns durch Täler der Finsternis und durch den Schleier des Todes. Zu guter Letzt führt sie uns in die Herrlichkeit und Erhabenheit des ewigen Lebens. Für mich war der Prophet Joseph Smith immer ein Beispiel für die reine Liebe Christi. Viele fragten ihn, warum er so viele Anhänger gewann und auch behielt. Seine Antwort, das ist so, weil ich den Grundsatz der Liebe habe. Man erzählt die Geschichte von einem 14-jährigen Jungen, der nach Nauvoo gekommen war, um nach seinem Bruder, der in der Nähe wohnte, zu suchen. Der Junge war im Winter ohne Geld und ohne Freunde angekommen. Als er sich nach seinem Bruder erkundigte, wurde er zu einem großen Haus gebracht, das wie ein Hotel aussah. Dort traf er einen Mann, der sagte, komm herein, Sohn, wir werden für dich sorgen. Der Junge nahm das Angebot an und wurde ins Haus gebracht, wo man ihm zu essen gab, ihn wärmte und ihm ein Bett zum Schlafen gab. Obwohl es bitter kalt war, machte der Junge sich am nächsten Tag bereit, die 13 Kilometer dorthin zu gehen, wo sein Bruder sich aufhielt. Als der Herr des Hauses das sah, sagte er dem Jungen, er solle noch eine Weile da bleiben. Er sagte, dass bald ein Pferdegespann käme und er damit zurückfahren könne. Als der Junge protestierte und sagte, dass er kein Geld habe, sagte der Mann ihm, er solle sich keine Sorgen machen, sie würden für ihn sorgen. Später fand der Junge heraus, dass der Hausherr kein anderer war als Joseph Smith, der Mormonenprophet. Dieser Junge erinnerte sich sein ganzes Leben an diesen Akt der Nächstenliebe. Vor kurzem wurde in einer Ansprache bei der Sendung Music and the Spoken Word des Tabernakelchores die Geschichte eines älteren Mannes und seiner Frau erzählt, die seit vielen Jahren verheiratet waren. Weil die Frau langsam ihr Augenlicht verlor, konnte sie sich nicht mehr so pflegen, wie sie es viele Jahre lang getan hatte. Ohne gefragt zu werden, begann der Mann, ihr die Fingernägel zu lackieren. Er wusste, dass sie ihre Fingernägel sehen konnte, wenn sie sie genau im richtigen Winkel dicht vor die Augen hielt. Und das entlockte ihr ein Lächeln. Er freute sich, wenn er sah, dass sie glücklich war und lackierte ihr deshalb mehr als 5 Jahre lang die Nägel, bis sie verstarb. Das ist ein Beispiel für reine Christusliebe. Manchmal ist die größte Liebe nicht in den dramatischen Szenen zu finden, die von Dichtern und Schriftstellern unsterblich gemacht werden. Oft sind die größten Erscheinungsformen der Liebe einfache, gütige und fürsorgliche Taten, die wir für diejenigen vollbringen, die wir auf unserem Lebenspfad treffen. Wahre Liebe bleibt für immer bestehen. Sie ist auf ewig geduldig und verzeiht. Sie glaubt, hofft und erträgt alles. Das ist die Liebe, die der himmlische Vater für uns verspürt. Wir sehnen uns alle danach, solche Liebe zu erfahren. Selbst wenn wir Fehler machen, hoffen wir, dass andere Menschen uns trotz unserer Unzulänglichkeit lieben, selbst wenn wir es nicht verdienen. Oh, es ist wunderbar zu wissen, dass der himmlische Vater uns liebt, sogar mit all unseren Fehlern. Seine Liebe ist derart, dass er uns niemals aufgeben wird, nicht einmal dann, wenn wir es selber tun. Wir selbst sehen uns im Licht von gestern und heute. Der himmlische Vater sieht uns im Licht der Ewigkeit. Auch wenn wir uns mit weniger zufrieden geben, wird der himmlische Vater es nicht tun. Denn er sieht uns als die wunderbaren Wesen, die wir werden können. Das Evangelium Jesu Christi ist ein Evangelium der Umwandlung. Es nimmt uns als irdische Männer und Frauen und veredelt uns zu Männern und Frauen für die Ewigkeit. Das Instrument für diese Veredelung ist unsere christliche Liebe. Es gibt keinen Schmerz, den sie nicht stillen, keine Verbitterung, die sie nicht hinwegnehmen, keinen Hass, den sie nicht wandeln kann. Der griechische Dramatiker Sophokles hat geschrieben: Ein Wort befreit uns von aller Last und allem Schmerz im Leben. Das Wort ist Liebe. Die am meisten geschätzten und heiligsten Augenblicke unseres Lebens sind die, die vom Geist der Liebe erfüllt sind. Je größer unsere Liebe ist, desto größer ist unsere Freude. Letztendlich ist die Entwicklung solcher Liebe das wahre Maß für den Erfolg im Leben. Lieben Sie den Herrn. Verbringen Sie Zeit mit ihm. Denken Sie über seine Worte nach. Nehmen Sie sein Joch auf sich. Trachten Sie danach zu verstehen und zu gehorchen, denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir den Herrn lieben, ist Gehorsam keine Last mehr. Gehorsam wird zur Freude. Wenn wir den Herrn lieben, trachten wir weniger nach Dingen, die uns nützen, und wenden unser Herz zu dem, was anderen Menschen zum Guten gereicht und sie erhebt. So wie sie sich unsere Liebe zum Herrn vertieft, wird unser Sinn und unser Herz geläutert. Wir erleben in unserem Herzen eine mächtige Wandlung, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Brüder und Schwestern, wenn Sie gebeterfüllt darüber nachdenken, was Sie tun können, um Harmonie und Geistlichkeit zu vermehren und das Reich Gottes aufzubauen, dann denken Sie auch an Ihre heilige Pflicht, andere Menschen zu unterweisen, den Herrn und ihre Mitmenschen zu lieben. Das ist der wichtigste Zweck unseres Daseins. Ohne Nächstenliebe, ohne keine Christusliebe, bedeutet alles andere, was wir erreichen, nur wenig. Mit ihr wird alles andere lebhaft und lebendig. Wenn wir andere Menschen inspirieren und ihnen beibringen, ihr Herz mit Liebe zu füllen, strömt Gehorsam von innen nach außen durch freiwillige Aufopferung und Dienen. Ja, diejenigen, die heimlehren gehen, weil es ihre Aufgabe ist, erfüllen vielleicht ihre Pflicht. Aber diejenigen, die aus ihrer aufrichtigen Liebe zum Herrn und ihren Mitmenschen heraus heimlehren, gehen an die Aufgabe mit einer ganz anderen Einstellung heran. Kommen wir auf meine anfängliche Frage zurück. Welche Eigenschaft zeichnet uns am besten als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage aus? Ich würde antworten, wir sind Menschen, die den Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all unseren Gedanken lieben, und wir lieben unsere Nächsten wie uns selbst. Das ist die charakterische Eigenschaft unserer Gemeinschaft. Es ist wie ein Leuchtfeuer, das der Welt zeigt, wessen Jünger wir sind. Am letzten Tag wird der Erretter nicht danach fragen, welche Berufung wir hatten. Er wird sich nicht nach seinen materiellen Gütern oder unserem Ruhm erkundigen. Er wird fragen, ob wir die Kranken betreut, den Hungrigen zu essen und zu trinken gegeben, die Gefangenen besucht und den Schwachen Beistand geleistet haben. Wenn wir den Geringsten unter den Kindern des himmlischen Vaters helfen, die Hand reichen, reichen wir sie ihm. Das ist das Wesentliche im Evangelium Jesu Christi. Wenn wir wirklich lernen wollen, wie man liebt, müssen wir nur über das Leben unseres Heilands nachdenken. Wenn wir das Abendmahl nehmen, werden wir an das größte Beispiel für Liebe in der gesamten Weltgeschichte erinnert. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Die Liebe des Erlösers für uns war so groß, dass sie selbst Gott, den größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten ließ. Weil der Heiland sein Leben für uns hingegeben hat, haben wir den Glanz der Hoffnung, das Vertrauen und die Sicherheit, dass, wenn wir aus diesem weltlichen Dasein scheiden, wieder bei ihm wohnen werden. Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir von Sünden gereinigt werden und an der Gabe unseres allmächtigen Vaters teilhaben. Dann werden wir die Herrlichkeit kennen, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist die Macht der Nächstenliebe, die uns verwandelt. Als Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot gab, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, gab er ihnen den einzigartigen Schlüssel zu wahrem Glück in diesem Leben und Herrlichkeit im nächsten. Liebe ist das Wichtigste von allen Geboten. Alle anderen hängen davon ab. Für uns als Nachfolger des lebendigen Christus ist sie der Mittelpunkt. Sie ist der eine Wesenszug, der unser Leben am meisten verbessern wird, wenn wir ihn entwickeln. Ich gebe Zeugnis, dass Gott lebt. Seine Liebe ist grenzenlos und ewig. Sie erstreckt sich auf all seine Kinder. Weil er uns liebt, hat er uns Propheten und Apostel gegeben, die uns in unserer Zeit leiten. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der lehrt, tröstet und inspiriert. Er hat uns seine heiligen Schriften gegeben. Und ich bin dankbarer, dass ich sagen kann, dass er einem jeden von uns ein Herz gegeben hat, das fähig ist, die reine Christusliebe zu erfahren. Ich bete darum, dass unser Herz mit dieser Liebe erfüllt werden möge und dass wir unserem Vater im Himmel und anderen Menschen mit einer neuen Sicht und neuem Glauben die Hand reichen. Ich bezeuge, dass wir mehr Erfüllung im Leben finden werden, wenn wir dies tun. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
How I love Elder Joseph Worthlin.
Wie ich Elder Joseph Worthlin liebe. Der Dichter Rudyard Kipling schrieb 1899 folgende Worte. Eine Warnung vor dem Stolz an das britische Weltreich. Das Kämpfen und das Schreien schweigt. Der Thron der Könige verweist. Dein Opfer wie vor Alters bleibt, demütiges Herz, zerknirschter Geist. Als Kipling einen zerknirschten Geist als Opfer wie vor Alters bezeichnete, hatte er vielleicht König Davids Worte im 51. Psalm im Sinn. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Davids Worte zeigen, dass das Wort des Herrn selbst zu Zeiten des Alten Testaments verstand, dass sie Gott ihr Herz geben mussten, dass Brandopfer nicht allein ausreichten. Die Opfer, die während der Evangeliumszeit des Mose gefordert waren, wiesen alle symbolisch auf das Sühnopfer des Messias hin, der als einziger den sündigen Menschen mit Gott versöhnen konnte. Wie Amalek sagte, siehe, dies ist die ganze Bedeutung des Gesetzes. Jedes kleinste Teil deutet auf das große und letzte Opfer hin, den Sohn Gottes. Nach seiner Auferstehung verkündete Jesus Christus dem Volk in der neuen Welt, eure Opfer und eure Brandopfer sollen abgeschafft sein, denn ich werde keines davon annehmen. Und ihr sollt mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Und wer mit reuigem Herzen zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Was ist ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist? Und weshalb wird es als Opfer betrachtet? Wie in allem gibt uns das Leben des Heilands das vollkommene Beispiel. Obwohl Jesus aus Nazareth völlig sündenfrei war, ging er mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist durch das Leben, was sich darin zeigte, dass er dem Willen des Vaters sich völlig unterordnete. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Zu seinen Jüngern sagte er, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und als es an der Zeit war, das als Teil des Sühnopfers das Äußerste darzubringen, schreckte er nicht davor zurück, den bitteren Kelch zu trinken, sondern unterwarf sich ganz dem Willen seines Vaters. Dass der Erretter sich dem ewigen Vater vollkommen unterordnete, zeigt, worauf es bei einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist am meisten ankommt. Das Beispiel Christi lehrt uns, dass ein zerbrochenes Herz ein ewiges Merkmal der Göttlichkeit ist. Wenn unser Herz gebrochen ist, sind wir voll und ganz offen für den Geist Gottes und erkennen, dass wir mit allem, was wir haben und allem, was wir sind, von ihm abhängen. Was wir dafür als Opfer darbringen müssen, ist der Stolz in all seinen Formen. Wie geschmeidiger Ton von der Hand eines geschickten Töpfers kann derjenige, der ein reuiges Herz hat, von der Hand des Meisters geformt und gestaltet werden. Ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist sind auch Vorbedingungen für die Umkehr. Lehi lehrte, darum kommt die Erlösung im heiligen Messias und durch ihn. Siehe, er bringt sich selbst als Opfer für Sünde dar, um den Zwecken des Gesetzes Genüge zu leisten für alle, die ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben. Und für niemanden sonst kann den Zwecken des Gesetzes Genüge geleistet werden. Wenn wir sündigen und uns Vergebung wünschen, bedeutet ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist, gottgewollte Traurigkeit zu verspüren, die eine Sinnesänderung zum Heil hervorruft. Dies geschieht, wenn unser Wunsch, von Sünde rein zu werden, so verzehrend ist, dass unser Herz vor Kummer schmerzt und wir uns danach sehnen, von unserem Vater im Himmel im Reinen zu sein. Wer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist hat, ist willens, alles zu tun, was Gott auch immer von ihm verlangt, ohne sich zu widersetzen oder Groll zu hegen. Wir hören auf, etwas auf unsere Weise zu tun, sondern lernen es stattdessen auf die Weise Gottes zu tun. Wenn man sich derart unterordnet, kann das Sühnopfer wirksam werden und wahre Umkehr erfolgen. Der Umkehrwillige erlebt dann die heiligende Macht des Heiligen Geistes, der ihn mit einem ruhigen Gewissen und der Freude erfüllt, mit Gott versöhnt zu sein. Auf wundersame Weise verschmelzen göttliche Eigenschaften zu einer Einheit, wenn derselbe Gott, der uns gebietet, stets ein reuiges Herz zu haben, uns auffordert, uns zu freuen und guten Mutes zu sein. Nachdem wir Sündenvergebung empfangen haben, dient ein reuiges Herz als göttlicher Schutzschild vor Versuchung. Nephi betete, mögen die Pforten der Hölle auf immer vor mir verschlossen bleiben, weil ja mein Herz reuig ist und mein Geist zerknirscht ist. König Benjamin lehrte seine Untertanen, dass sie, wenn sie in den Tiefen der Demut verblieben, sich immer freuen und von Gottes Liebe erfüllt seien und sich immer Vergebung für ihre Sünden bewahren würden. Wenn wir unser Herz dem Herrn überlassen, verlieren die Attraktionen der Welt ihren Glanz. Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt des reuigen Herzens, nämlich unsere tiefe Dankbarkeit dafür, dass Christus unseretwegen gelitten hat. In Gethsemane ist der Erlöser unter alles hinabgefahren, als er die Sündenlast für jeden Menschen trug. Auf Golgatha gab er sein Leben dem Tod preis. Und sein großmütiges Herz brach im buchstäblichen Sinne, erfüllt mit einer allumfassenden Liebe für die Kinder Gottes. Wenn wir an den Erlöser und sein Leiden denken, bricht auch unser Herz vor Dankbarkeit für den Gesalbten. Wenn wir dem Herrn alles, was wir haben und alles, was wir sind, als Opfer darbringen, wird er unser Herz mit Frieden erfüllen. Er wird alle heilen, deren Herz zerbrochen ist, und unser Leben mit der Liebe Gottes zieren, die süßer ist als alles Süße und reiner als alles Reine. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Not long ago. Vor kurzem luden wir zwei Missionarinnen zum Essen ein. Nach dem Essen baten wir sie um einen geistigen Gedanken. Sie waren gut vorbereitet und stellten uns eine Aufgabe, um uns anzuregen, Schriftstellen beim Lesen zu markieren. Sie brachten ein neues Exemplar des Buches Mormon und Buntstifte mit. Wir nahmen die Aufforderung der Missionarinnen an. Seither gehen wir anders vor, wenn wir täglich mit der Familie im Buch Mormon lesen. In jedem Kapitel achten wir auf Verse, die sich auf Jesus Christus beziehen und markieren sie mit verschiedenen Farben. Dabei denken wir auch jedes Mal an unsere Missionarinnen. Die Anregung der Missionarinnen erkannten wir sofort als eine Übung zum Schriftstudium, die in der Anleitung »Verkündet man Evangelium« vorgeschlagen wird. Als Familie sind wir so dankbar für dieses großartige und machtvolle Werkzeug für die Missionsarbeit. Seit 3 Jahren arbeiten Missionare auf der ganzen Welt mit dieser Anleitung. Sie hat die Missionsarbeit wirklich revolutioniert. Präsident Hinckleys große Vision hat sich erfüllt. Die Missionare sollen die Aussagen der Lektion verinnerlichen. Sie sollen die Gedanken mit eigenen Worten vortragen, wie der Heilige Geist es ihnen eingibt. Wenn sich die Missionare intensiv mit der Anleitung »Verkündet man Evangelium« befassen, lernen sie wichtige Lehren und Grundsätze und wenden sie an. Das befähigt sie für ihren wichtigen Dienst. Dennoch brauchen sie all unsere Hilfe und Unterstützung. Nur gemeinsam können wir den großen Auftrag erfüllen, der den früheren und neuzeitlichen Aposteln gegeben wurde. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Damit unsere Bemühungen erfolgreich sind, müssen wir eins sein mit den Missionaren. Und wir müssen einander verstehen. Verstehen Sie die Missionare immer? Ich rede nicht von der Sprache, sondern davon, wie sie Missionsarbeit tun. Wir sehen und erleben, dass sie Menschen einladen, ihre Botschaft anzuhören. Sie lehren die Evangeliumsgrundsätze und fordern alle, die interessiert sind, auf, ihr Leben zu ändern, sich taufen und konfirmieren zu lassen und somit ein Mitglied der Kirche zu werden. Wenn wir unsere Missionare verstehen und ihnen helfen wollen, dann müssen wir Glauben haben, wie die Missionare Glauben haben, und wir müssen denken, wie Missionare denken, und fühlen, wie Missionare fühlen. Wie können wir das erreichen? Eine gute Möglichkeit ist natürlich, die Missionare zu begleiten und mitzuerleben, was sie tun. Eine weitere Möglichkeit ist jedoch, dass wir uns mit der Anleitung »Verkündet man Evangelium« befassen und mehr über die Missionsarbeit erfahren. Seit Präsident McKay gesagt hat, jedes Mitglied ein Missionar, bemühen sich die Mitglieder, sich aktiver an der Verkündigung des Evangeliums zu beteiligen. Mit dem Buch »Verkündet man Evangelium« haben wir eine wunderbare Anleitung, die uns hilft, diese Aufgabe besser zu erfüllen. Wenn wir uns mit dieser Anleitung befassen, entwickeln wir nicht nur mehr Verständnis und Dankbarkeit für die Missionare, sie hilft uns auch in unserem Alltag. Jeder in unserer Familie besitzt ein Exemplar der Anleitung »Verkündet man Evangelium«. Sie ist eine großartige Hilfe dabei, ein starkes Zeugnis zu entwickeln. Sie hilft uns, die grundlegenden Prinzipien des Evangeliums zu verstehen und weckt in uns den Wunsch zu dienen. Lassen Sie mich kurz ein paar Überschriften aus der Anleitung nennen, dann verstehen Sie, was ich meine. Da heißt es: Wie kann ich den Geist erkennen und verstehen? Effizientes Evangeliumstudium und Vorbereitung einer Lektion. Womit soll ich mich befassen und was soll ich vermitteln? Welche Aufgabe hat das Buch Mormon? Wie entwickle ich Eigenschaften, die Christus besitzt? Wollen wir alle nicht genau das lernen? Für jeden, der als Mitglied ein besserer Missionar werden möchte und der wissen möchte, wie er die Missionare unterstützen kann, bietet die Anleitung »Verkündet man Evangelium« zündende Ideen und tiefe Einsichten. Wir lernen, wie wir den Missionaren helfen können, interessierte Menschen zu finden und wie wir als Mitglieder Hand in Hand mit den Missionaren arbeiten können, um diejenigen zu unterstützen, die die Kirche untersuchen. Uns wird bewusst, warum die Aufforderung, etwas Bestimmtes zu tun, dazu beiträgt, dass jemand Glauben an Jesus Christus entwickelt. Und wir erfahren, wie wir Bekannten, die noch keine Mitglieder sind, zur Seite stehen können, während sie diesen wunderbaren Vorgang der Bekehrung erleben, der ihr ganzes Leben verändert. Die Missionare befassen sich jeden Tag neben dem Schriftstudium mit der Anleitung »Verkündet man Evangelium«. Sie lernen Grundsätze und Fertigkeiten kennen und wenden sie an. Vor allem lernen sie, mit der Führung des Geistes zu arbeiten. Wenn wir dasselbe lernen wollen wie die Missionare, müssen auch wir uns intensiv mit dieser Anleitung befassen und die Missionare bei ihrer täglichen Arbeit beobachten. In der Anleitung zu dem Buch »Verkündet man Evangelium« heißt es: Dieses Buch richtet sich an die Vollzeitmissionare der Kirche. Die darin enthaltenen Grundsätze und Lehren sind jedoch auch für die Gemeindemissionare und Führungskräfte der Gemeinde von Nutzen, die ja danach trachten, das Reich des Herrn aufzurichten. Die regelmäßige Lektüre dieser Anleitung wird sie befähigen, ihre missionarischen Aufgaben als Mitglied zu erfüllen und die Einigkeit zwischen ihnen und den Vollzeitmissionaren fördern. Elder Richard G. Scott hat alle Mitglieder aufgefordert, sich gründlich mit der neuen Missionsanleitung zu befassen. Er hat gesagt: Viel Gutes ist erreicht worden, seit es die Anleitung »Verkündet man Evangelium« gibt. Aber das Beste wird noch kommen. Je sicherer wir alle im Umgang mit diesem außergewöhnlichen Instrument für die Missionsarbeit werden. Wir meinen vielleicht, unsere Zeit sei zu knapp, um uns damit zu befassen. Deshalb ein paar Anregungen, die hilfreich sind. Junge Menschen, die sich auf eine Mission vorbereiten, sollten sich neben dem Schriftstudium auch gründlich mit der Anleitung Verkündet mein Evangelium befassen. Laden Sie die Missionare zu sich nach Hause ein. Bitten Sie sie, Ihnen und Ihrer Familie einen Grundsatz oder eine Lehre aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium näher zu bringen. Verwenden Sie die Anleitung immer wieder einmal beim Familienabend. Lassen Sie Ihre Kinder, die bereits Teenager sind, Ihre Familie unterweisen, wie Missionare es tun würden. Bei uns zu Hause haben wir von unseren Kindern überraschend gute Lektionen gehört. Wir waren erstaunt, wie gut sie einfache Grundsätze aus dieser Anleitung erklärt haben. Manchmal haben wir auch Freunde dazu eingeladen. Alle Lehrer in der Kirche können die einfachen, doch wirksamen Grundsätze für den Evangeliumsunterricht, die in der Anleitung Verkündet mein Evangelium erklärt werden, als weiteres Hilfsmittel zu dem vorgegebenen Leitfaden nutzen. Die Anleitung Verkündet mein Evangelium ist übersetzt und in fast jeder Sprache, die unsere Mitglieder sprechen, veröffentlicht worden. In Ländern, in denen die Kirche noch jung ist, kann diese Anleitung gemeinsam mit den Heiligen Schriften die Quelle und die Grundlage des Evangeliumstudiums und des Evangeliumsunterrichts sein. Elder Scott hat die örtlichen Führer der Kirche gebeten, dieses Material in Präsidentschafts-, Leitungs- und PfK-Sitzungen sowie im Gemeinderat zu verwenden. Nutzen Sie die Anleitung Verkündet mein Evangelium als Quelle für Schulungen, Ansprachen, geistige Gedanken, Firesides für den Unterricht und das persönliche Studium. Ich gebe Zeugnis, dass diese Anleitung für die Missionare von Gott inspiriert ist. Wir müssen uns gründlicher damit befassen, damit wir unsere Missionare und ihre Arbeit besser verstehen. Missionare und Mitglieder müssen eine Sprache sprechen. Wir müssen eins werden in unseren Bemühungen, das Evangelium zu verkünden. Dann sind wir besser in der Lage, Werkzeuge in der Hand des Herrn zu sein. Denn er hat gesagt, und ebenso werde ich meine Auserwählten von den vier Enden der Erde sammeln, ja alle, die an mich glauben und auf meine Stimme hören. Von uns, den Mitgliedern seiner Kirche, wird erwartet, dass wir zu diesem herrlichen Werk der Sammlung beitragen. Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Versammelten singen jetzt »Kommt, Heilige, kommt« Nummer 19 im Deutschen Gesangbuch. Anschließend werden Elder Michael J.T. und Elder Keith K. Hilbig von den 70ern zu uns sprechen. Nach ihren Worten hören wir von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
Schöne Grüße von den wunderbaren Einwohnern der Philippinen. Eine der ältesten und tiefgründigen Fragen in der Geschichte dieser Erde wurde bemerkenswerterweise von Kain gestellt als Antwort auf Gottes Frage, kurz nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Bin ich der Hüter meines Bruders? Diese Frage verdient es, dass jeder, der den Willen des Herrn tun möchte, ernsthaft darüber nachdenkt. Eine Antwort darauf ist in den Lehren Almas enthalten. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja und willens seid, mit den Trauenden zu trauern, ja und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Als Jünger des Herrn Jesus Christus haben wir die Verantwortung, uns um unsere Brüder und Schwestern zu kümmern und ihnen zu dienen. Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter machte Jesus Christus nicht nur seine Feinde zu Schanden, sondern er erteilte auch allen, die ihm nachfolgen wollten, eine großartige Lektion. Wir müssen unseren Einflussbereich ausdehnen. Unser Dienst an anderen darf nicht von Rasse, Hautfarbe, Stellung oder Beziehung abhängig sein. Das Gebot, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken, wurde ja ohne jede Einschränkung gegeben. Viele glauben, dass Dienen nur dann sinnvoll ist, wenn es einen detaillierten Plan gibt und ein Komitee gebildet wird. Auch wenn viele solcher sinnvollen Projekte hilfreich sind, hat der meiste Dienst, den wir in der Welt heute brauchen, mit dem alltäglichen Umgang miteinander zu tun. Häufig finden wir solche Gelegenheiten im Rahmen unseres eigenen Zuhauses, unserer Nachbarschaft oder unserer Gemeinde. Den folgenden Ratschlag gibt der verschlagene Screwtape seinem Neffen Wormwood im Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel von C.S. Lewis, wobei er ein häufiges Übel beschreibt, das viele von uns heute befällt. Ich zitiere: Wie du es auch anstellst, es wird sowohl Güte als auch Bosheit in der Seele deines Patienten vorhanden sein. Der große Trick besteht darin, die Bosheit auf seine unmittelbaren Nachbarn auszurichten, denen er jeden Tag begegnet, und ihn die Güte in weite Ferne schleudern zu lassen, zu Leuten, die er nicht kennt. Auf diese Weise wird die Bosheit völlig real, während die Güte weitgehend imaginär bleibt. Ende des Zitats. Der Text eines bekannten Kirchenlieds beschreibt das perfekte Gegenmittel und wahrt einem Menschen heute leichter die Last, weil willig und helfend ich nah, wenn ein Armer, ein Müder stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da. Drum wach auf und nutz deine Zeit. Träum nicht nur vom himmlischen Land. Geh auf freu alle Leute, mach glücklich sie heute und wirke mit Herz und mit Hand. Ich möchte einiges schildern, was ich miterlebt habe und was mich gelehrt hat, welche einfachen guten Taten uns und denen, die wir beeinflussen dürfen, helfen können. Unser Vater im Himmel sendet uns zur Hilfe liebevolle Menschen an wichtige Abzweigungen, damit wir nicht uns selbst überlassen bleiben und im Dunkeln umhertasten müssen. Diese Männer und Frauen helfen durch ihr Beispiel und mit Geduld und Liebe. Das habe ich erlebt. Ich erinnere mich an eine besonders wichtige Abzweigung, die Entscheidung, auf Mission zu gehen. Ich stand an dieser Abzweigung sehr, sehr lange. Als ich mit der Entscheidung rang, welchen Weg ich nehmen sollte, kam meine Familie, Freunde und Priestertumsführer und nahmen mich an die Hand. Sie ermutigten mich, forderten mich heraus und sprachen unzählige Gebete für mich. Meine Schwester, die gerade auf Mission war, schrieb mir regelmäßig und gab nie auf. Noch heute werde ich auf den Schultern guter Männer und Frauen getragen. Ich vermute, dass das für uns alle gilt. Bis zu einem gewissen Grad müssen wir uns alle aufeinander verlassen, um es zurück in unsere himmlische Heimat zu schaffen. Die Evangeliumsbotschaft zu verkünden, ist einer der lohnendsten Wege, etwas für jemanden zu tun, der nicht unseren Glauben hat. Ich erinnere mich an ein Kindheitserlebnis mit jemandem, den ich einfach Onkel Fred nennen werde. Als ich 6 Jahre alt war, war Onkel Fred mein schlimmster Albtraum. Er war unser Nachbar und immer betrunken. Eine seiner liebsten Beschäftigungen war, Steine gegen unser Haus zu werfen. Weil meine Mutter gut kochen konnte, kamen die alleinstehenden Mitglieder unseres kleinen Zweiges oft zu uns nach Hause. Als Onkel Fred eines Tages nüchtern war, freundeten diese Mitglieder sich mit ihm an und luden ihn zu uns nach Hause ein. Diese Entwicklung schockierte mich. Er war nicht länger einfach nur draußen, sondern in unserem Haus. Das geschah noch ein paar Male, bis sie schließlich Onkel Fred davon überzeugen konnten, den Missionaren zuzuhören. Er nahm das Evangelium an und ließ sich taufen. Er erfüllte eine Vollzeitmission, kehrte ehrenvoll zurück und setzte seine Ausbildung fort und heiratete im Tempel. Er ist nun ein rechtschaffener Ehemann, Vater und Priestertumsführer. Wenn man heute Onkel Fred beobachtet, ist es schwer zu glauben, dass er einmal einem 6-Jährigen Albträume beschert hat. Mögen wir stets die Gelegenheit erkennen, anderen das Evangelium zu bringen. Meine Mutter war ein gutes Beispiel dafür, wie man anderen hilft, indem man ihnen Ansporn gibt. Sie erteilte uns viele wichtige Lektionen. Die Lektion, die wohl den gravierendsten Einfluss auf mein Leben hatte, war ihr Wunsch, jedem zu helfen, der in Not war und zu uns nach Hause kam. Es störte mich, die Betreffenden mit unseren Lebensmitteln, unserer Kleidung und sogar unserem Geld weggehen zu sehen. Weil ich jung war und wir nur wenig hatten, gefiel mir das nicht. Wie konnte sie anderen geben, wenn unsere Familie selbst nicht genug hatte? War es falsch, uns zuerst um unsere Bedürfnisse zu kümmern? Hatten wir kein besseres Leben verdient? Jahrelang setzte ich mich mit diesen Fragen auseinander. Viel später verstand ich endlich, was Mutter damit vermittelte. Selbst als sie mit den Auswirkungen einer lähmenden Krankheit kämpfen musste, konnte sie nicht aufhören, denen zu geben, die in Not waren. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk, und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Der Dienst am Nächsten muss keine aufsehenerregende Form haben. Oft sind es die einfachen, täglichen Taten, die Trost spenden, erheben, ermutigen, Kraft geben und andere zum Lächeln bringen. Mögen wir immer Gelegenheiten zum Dienen finden. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In 1.
Thessalonicher im 5. Kapitel ermahnte Paulus die Mitglieder, sich so zu verhalten, wie es Heiligen gebührt. Er listete dann entsprechende Eigenschaften und Verhaltensweisen auf. In Vers 19 gibt er mit 5 einfachen Worten Rat. Löscht den Geist nicht aus. Interessanterweise war ein Prophet aus dem Buch Mormon namens Jakob 500 Jahre vor den Schriften des Paulus bestrebt, einem widerspenstigen Volk das Evangelium zu lehren. Er fragte sie unerschrocken: Werdet ihr die Worte der Propheten verwerfen und werdet ihr das gute Wort von Christus und die Gabe des Heiligen Geistes leugnen und den Heiligen Geist auslöschen? In unserer Zeit, so viele Jahrhunderte nach Jakob und Paulus, müssen wir auch darauf achten, dass wir den Geist in unserem Leben nicht behindern, missachten oder auslöschen. Die lockenden Einladungen der Welt versuchen, unsere Aufmerksamkeit vom engen und schmalen Weg abzulenken. Der Widersacher arbeitet daran, unsere Empfänglichkeit für die Eingebung des Geistes zu schwächen, ob wir nun Teenager, junge Erwachsene oder reife Männer und Frauen sind. Die Rolle des Geistes, des Heiligen Geistes, ist in jedem Abschnitt unseres irdischen Lebens entscheidend. Von Anfang an hat der Vater jedem seiner Geistsöhne und Töchter verheißen, dass wir durch das Sühnopfer und die Auferstehung seines geliebten Sohnes alle in die Gegenwart Gottes zurückkehren und die Segnungen des ewigen Lebens im höchsten Grad ererben können im celestialen Reich. Jeder von uns wusste, dass die Reise zur Erhöhung lang, mühsam und manchmal einsam sein würde. Aber wir wussten auch, dass wir nicht alleine reisen würden. Der himmlische Vater gibt allen, die die Voraussetzungen, Glaube Umkehr und Taufe erfüllen, einen Begleiter und Führer, den Heiligen Geist. Der Pfad zum ewigen Leben befindet sich nicht auf einem Plateau. Es handelt sich vielmehr um einen Anstieg, immer vorwärts und aufwärts. Daher ist es notwendig, dass unser geistiges Verständnis und unsere Energie ständig zunehmen, damit wir unser Ziel erreichen. Da der Satan uns weiterhin entgegensteht, um uns zu schaden, ist die fortwährende, erleuchtende Führung durch den Heiligen Geist absolut unentbehrlich. Wir wagen es nicht, die Eingebung des Heiligen Geistes zu behindern, zu missachten oder auszulöschen. Doch wenn es darum geht, die Eingebungen und die Segnungen, die vom Heiligen Geist kommen, zu beanspruchen, bleiben wir oft weit unter dem, was wir beanspruchen könnten. Zurück. In der köstlichen Perle berichtet Mose, dass Adam, nachdem er getauft worden war und den Heiligen Geist empfangen hatte, im inneren Menschen belebt wurde. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, unseren Verstand mit Licht und Erkenntnis zu erfüllen, dann belebt er uns. Das heißt, er erleuchtet und belebt den inneren Menschen. Die Folge ist, dass wir einen merklichen Unterschied in unserer Seele feststellen. Wir fühlen uns gestärkt und von Frieden und Freude erfüllt. Wir besitzen geistige Energie und Begeisterung, die beide unsere natürlichen Fähigkeiten erweitern. Wir können mehr erreichen, als wir sonst aus eigener Kraft tun könnten. Wir sehnen uns danach, heiliger zu werden. Möchten Sie den Preis erfahren, den man für die Vorzüge entrichten muss, die uns gewährt werden, nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben? Der Preis ist kein im Voraus festgelegter oder fester Betrag. Vielmehr wird er von jedem individuell bestimmt. Wenn Sie Ihre Bezahlung, Ihren persönlichen Einsatz sehr niedrig ansetzen, werden Sie sich vielleicht nicht alles zunutze machen können, was der Geist zu bieten hat. Vielleicht löschen Sie den Geist sogar aus. Wenn Sie Ihren persönlichen Beitrag jedoch hoch ansetzen, werden Sie eine reiche Ernte vom Geist erhalten. Bei der Bezahlung, auf die ich mich beziehe, geht es natürlich nicht um Geld, sondern um eine stärkere Selbstverpflichtung und mehr Einsatz, was die geistigen Bestrebungen und das eigene Verhalten betrifft. Wir bestimmen den Stand unseres gegenwärtigen persönlichen Beitrags, indem wir unsere aktuellen Entscheidungen und Prioritäten an Fragen wie diesen messen. Verbringe ich mehr Zeit mit Sport als mit dem Kirchenbesuch oder meiner Berufung? Wenn ich einen freien Tag habe, besuche ich den Tempel oder mache ich einen Einkaufsbummel? Gehe ich eher zu Computerspielen oder surfe ich im Internet, statt anderen in meiner Familie und an meinem Wohnort einen sinnvollen Dienst zu erweisen? Lese ich gewissenhaft die Zeitung? Finde ich es aber schwierig, täglich in den Heiligen Schriften zu lesen? Auf welcher Ebene sich unsere geistige Entwicklung auch gegenwärtig befinden mag, es gibt immer eine höhere Ebene, die sich in unserer Reichweite befindet. Zeit ist ein höchst kostbares Gut. Würden Sie es in Erwägung ziehen, mehr von Ihrer Zeit in Belange der Ewigkeit zu investieren, um sich die beständige Begleitung des Heiligen Geistes zu verdienen und in vollem Umfang von seinem Einfluss zu profitieren? Wenn Ihre Antwort ja ist, dann besteht die erste Rate für den Erwerb größerer Geistigkeit in dem verstärkten Wunsch, mehr Inspiration zu empfangen, um heiliger zu werden. Wenn unser Herz von diesem Wunsch erfüllt ist, werden wir bereitwillig den Preis erhöhen, den wir für die Hilfe des Himmels zahlen. Unser nächster Beitrag in diesem Bestreben besteht darin, uns regelmäßiger in die Worte Christi und der Propheten zu vertiefen. Wenn wir uns vermehrt um das Schriftstudium bemühen, wird auch der machtvolle Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben zunehmen. Erforschen wir die Heiligen Schriften mit einem Stift in der Hand und halten wir neue Einsichten und geistige Eingebungen schriftlich fest. Streben wir dann danach, das, was wir gelernt haben, im Leben anzuwenden. Der Geist wird unser Inneres beleben. Neues Verständnis verlangen wir durch Weisung um Weisung. Um sicherzugehen, dass wir den Geist nicht auslöschen, sondern seine Gegenwart vielmehr einladen, ist ein weiterer Schritt nötig. Lassen Sie uns häufig und inbrünstig beten. Was der Erretter uns liebevoll und umfassend verheißt, steht im Buch Lehre und Bündnisse. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Was auch immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden, was für euch ratsam ist. Achten Sie auf die Reihenfolge. Wir kommen dem Erretter näher, wenn wir seine Gebote mit Genauigkeit befolgen. Wir bitten den Vater aufrichtig im Namen Christi. Dann erhalten wir durch die Eingebung des Heiligen Geistes göttliche Führung und ein klares Verständnis. Wenn wir fasten, unsere Bündnisse beim Abendmahl erneuern und den Tempel besuchen, nehmen wir den Geist zusätzlich in Anspruch. In diesem Rahmen kann der Heilige Geist seinen Einfluss mit größerer Wirkung kundtun. Der Tempel ist eine wunderbare Umgebung, um nach persönlicher Erfahrung zu Offenbarung zu streben. Wenn wir uns so oft wie möglich dorthin begeben und genau zuhören, gehen wir mit einem größeren Verständnis vom Plan, den der himmlische Vater für uns hat, wieder fort. Der Heilige Geist erweitert unseren Blickwinkel und ermöglicht, dass wir eine ewige Perspektive die Entscheidungen beeinflusst, die wir im täglichen Leben treffen. Wenn wir diese Anstrengung unternehmen und den Geist nicht auslöschen, dann wird unser inneres Wesen belebt. Wenn wir ausharren, erwartet uns das ewige Leben. Daher wagen wir es nicht, den Geist durch Ungehorsam oder Nachlässigkeit auszulöschen. Geben wir vielmehr der heiligen und wichtigen Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben mehr Raum. Ich bezeuge, wenn wir wahrhaftig nach dem Geist trachten, werden wir umfassender von dem stillen, aber entscheidenden Wirken des Heiligen Geistes profitieren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As Elder Ballard,
wie Elder Ballard diese Versammlung bereits erwähnt hat, haben widersprüchliche Strömungen unserer Zeit immer mehr Aufmerksamkeit auf die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gelenkt. Der Herr kündigte vor Alters sein Werk in diesem letzten Tag als ein wunderbares Werk, ja ein Wunder an, das ist es auch. Wir laden alle ein, dieses wunderbare Werk eingehend zu betrachten, doch über eins soll sich niemand wundern, nämlich, ob wir nun Christen sind oder nicht. Im Großen und Ganzen drehen sich alle Kontroversen in dieser Frage um zwei Punkte der Lehre: unsere Auffassung von der Gottheit und unser Glaube an fortdauernde Offenbarung und demnach an einen offenen Kanon der Heiligen Schriften. Wenn wir darüber sprechen, brauchen wir unseren Glauben nicht zu verteidigen, aber wir möchten nicht missverstanden werden. Mit dem Wunsch, mehr Klarheit zu schaffen und um eindeutig zu erklären, dass wir Christen sind, spreche ich heute über den ersten der beiden erwähnten Punkte der Lehre. Der erste und wichtigste Glaubensartikel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, lautet: Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass diese drei göttlichen Personen, die eine einzige Gottheit bilden, in ihren Absichten, ihrem Verhalten, ihrem Zeugnis, ihrer Mission eins sind. Wir glauben, dass sie in gleichem Maße erfüllt sind von göttlicher Barmherzigkeit und Liebe, Gerechtigkeit und Gnade, Geduld, Vergebungsbereich und Macht zur Erlösung. Sicher ist es korrekt, wenn ich sage, dass wir glauben, dass sie in jedem bedeutenden ewigen Wesenszug, den man sich vorstellen kann, eins sind. Aber wir glauben nicht, dass sie drei Personen sind, die ein einziges Wesen bilden. Ein Gedanke der Dreieinigkeitslehre, der in den Heiligen Schriften nie gelehrt wurde, weil er nicht wahr ist. Tatsächlich heißt es in keiner geringeren Quelle als dem bekannten Bibelwörterbuch Harper's Bible Dictionary, dass die formelle Lehre von der Dreieinigkeit, wie sie von den großen Konzilen im 4. und 5. Jahrhundert definiert wurde, im Neuen Testament nicht zu finden ist. Wer also kritisiert, dass das Gottesbild der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, nicht der gegenwärtigen christlichen Vorstellung von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist entspricht, äußert sich nicht dazu, wie wir zu Christus stehen. Vielmehr hat er erkannt, richtig erkannt, möchte ich hinzufügen, dass unsere Vorstellung von der Gottheit von der nachbiblischen Geschichte der Christen abweicht und zu der Lehre zurückkehrt, die Jesus selbst verkündet hat. Ein paar Worte über diese Geschichte in der nachbiblischen Zeit sind sicher hilfreich. Im Jahr 325 nach Christus berief der römische Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein. Dort sollte unter anderem ein strittiger Punkt, nämlich Gottes angebliche Dreieinigkeit in der Einheit, erörtert werden. Das Ergebnis der hitzigen Streitgespräche der Kirchenmänner, Philosophen und kirchlichen Würdenträger wurde nach weiteren 125 Jahren und drei weiteren großen Konzilen als das Nizäische Glaubensbekenntnis bekannt, das später, etwa im Athanasianischen Glaubensbekenntnis, noch einmal neu formuliert wurde. Diese Glaubensbekenntnisse, die weiterentwickelt und immer wieder revidiert wurden, sowie weitere, die über die Jahrhunderte folgten, erklären, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist seien abstrakt, absolut, transzendent, allgegenwärtig, eines Wesens, gleich ewig und unerkennbar, ohne Leib, Glieder und Regungen, jenseits von Raum und Zeit weilend. In solchen Glaubensbekenntnissen sind alle drei Mitglieder der Gottheit getrennte Personen, aber sie sind ein einziges Wesen, das oft zitierte Mysterium der Dreieinigkeit. Sie sind drei einzelne Personen, aber keine drei Götter, sondern ein Gott. Alle drei Personen sind unbegreiflich, und doch ist es ein Gott, der unbegreiflich ist. Wir stimmen unseren Kritikern zumindest in diesem Punkt zu. Ein solcher Begriff der Gottheit ist wahrlich unbegreiflich. Nachdem der Kirche eine so verwirrende Definition von Gott auferlegt wurde, überrascht es nicht, dass ein Mönch aus dem 4. Jahrhundert ausrief, »Wehe mir! Sie haben mir meinen Gott genommen, und ich weiß nicht, wen ich verehren oder ansprechen soll.« Wie sollen wir einem Gott vertrauen, ihn lieben und verehren, gar danach streben, ihm ähnlich zu sein, wenn er unbegreiflich und unerkennbar ist? Warum hat dann Jesus im Gebet zu seinem Vater im Himmel gesagt, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast? Es ist nicht unsere Absicht, irgendeine Glaubensansicht oder Religionslehre herabzuwürdigen. Wir respektieren die Lehre anderer Religionen, wie wir möchten, dass unsere Lehre respektiert wird. Auch das ist einer unserer Glaubensartikel. Aber wenn jemand sagt, wir seien keine Christen, weil wir eine im 4. oder 5. Jahrhundert entstandene Vorstellung von der Gottheit nicht teilen, was ist dann mit den ersten christlichen Heiligen? Viele von ihnen haben den lebendigen Christus selbst gesehen, und sie haben ebenso wenig an diese Vorstellung geglaubt. Wir verkünden, dass aus den Heiligen Schriften offenkundig hervorgeht, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist getrennte Personen sind, drei göttliche Wesen. Eindeutige Belege dafür sind das eben erwähnte Abschiedsgebet des Erlösers, seine Taufe durch Johannes, das Erlebnis auf dem Berge der Verklärung und der Märtyrertod des Stephanus, um nur vier zu nennen. Denkt man an diese und weitere Stellen aus dem Neuen Testament, ist es wohl überflüssig zu fragen, was Jesus meinte, als er sagte, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Ein andermal sagte er, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Über seine Gegner sagte er, jetzt aber haben sie gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Und nicht zu vergessen, Jesus hat sich seinem Vater immer ehrerbietig untergeordnet, was sich in den Worten zeigt, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Der Vater ist größer als ich. Wen flehte Jesus in all den Jahren so innig an, wie etwa in dem schmerzlichen Ausruf, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Oder, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man macht sich nicht der Vielgötterei schuldig, wenn man sich zu den Belegen aus den Heiligen Schriften bekennt, dass die ansonsten völlig einigen Mitglieder der Gottheit dennoch getrennte Wesen sind. Vielmehr ist dies ein Teil dessen, was Jesus hier auf der Erde über die Natur göttlicher Wesen offenbarte. Vielleicht hat es der Apostel Paulus am besten ausgedrückt. Christus Jesus war Gott gleich, achtete es aber nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Im Zusammenhang damit wird die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auch deshalb von manchen nicht als christliche Kirche eingestuft, weil wir, wie die Propheten und Apostel vor Alters, an einen Gott in körperlicher, aber gewiss verherrlichter Gestalt glauben. All denen, die diese auf den Heiligen Schriften beruhende Ansicht kritisieren, stelle ich zumindest rhetorisch die Frage, wenn der Gedanke an einen Gott in körperlicher Gestalt so abstoßend ist, warum sind dann die zentralen Lehren die einzigartigen charakteristischen Merkmale der gesamten Christenheit, die Fleischwerdung, das Sühnopfer und die körperliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus? Wenn es für Gott nicht nur notwendig, sondern auch nicht wünschenswert ist, einen Körper zu haben, warum hat dann der Erlöser der Menschheit seinen Körper aus dem Griff des Todes und des Grabes erlöst und somit sichergestellt, dass er in Zeit und Ewigkeit nie wieder von seinem Geist getrennt werden würde? Wer die Vorstellung von einem Gott in körperlicher Gestalt verwirft, der verwirft auch den Sterblichen und den auferstandenen Christus. Niemand, der sich als wahrer Christ bezeichnet, würde das tun wollen. Allen, die mich hören können und die sich gefragt haben, ob wir Christen sind, gebe ich dieses Zeugnis. Ich bezeuge, dass Jesus Christus buchstäblich der lebendige Sohn unseres buchstäblich lebendigen Gottes ist. Dieser Jesus ist unser Erretter und Erlöser, der unter der Führung des Vaters den Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, erschaffen hat. Ich gebe Zeugnis, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, dass er während seines Lebens mächtige Wunder vollbrachte, die von unzähligen Jüngern und auch von seinen Feinden gesehen wurden. Ich bezeuge, dass er Macht über den Tod hatte, weil er göttlich war, dass er sich aber um unseretwillen bereitwillig dem Tod unterwarf, weil für eine bestimmte Zeit auch er sterblich war. Ich verkünde, dass er mit seiner Bereitschaft, sich dem Tod zu unterwerfen, die Sünden der Welt auf sich nahm und einen unermesslichen Preis für jedes Leid und jede Krankheit, jede Seelenqual und jeden Kummer zahlte, von Adam an bis zum Ende der Welt. Dadurch besiegte er Grab und Hölle und befreite die gesamte Menschheit in körperlicher und geistiger Hinsicht. Ich gebe Zeugnis, dass er buchstäblich vom Grab auferstand und, nachdem er zu seinem Vater aufgefahren war, um den Vorgang der Auferstehung zu vollenden, wiederholt Hunderten seiner Jünger in der alten und in der neuen Welt erschien. Ich weiß, dass er der Heilige Israels ist, der Messias, der in vollendender Herrlichkeit wiederkommen wird, um als Herr der Herren und König der Könige auf der Erde zu regieren. Ich weiß, dass kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, wodurch der Mensch errettet werden kann. Nur indem wir uns ganz auf seine Verdienste verlassen, auf seine Barmherzigkeit und seine immerwährende Gnade, können wir ewiges Leben erlangen. Zusätzlich gebe ich von der herrlichen Lehre das Zeugnis, dass Jesus in Vorbereitung auf seine tausendjährige Herrschaft in den letzten Tagen bereits erschienen ist, mehr als einmal in körperlicher Gestalt und majestätischer Herrlichkeit. Im Frühjahr 1820 ging ein 14-jähriger Junge, verwirrt von eben diesen vielen Lehren, die noch heute einen großen Teil der Christenheit verwirren, in ein Wäldchen, um zu beten. Als Antwort auf dieses ernsthafte Gebet, das in so jungem Alter gesprochen wurde, erschienen der Vater und der Sohn als körperliche, verherrlichte Wesen diesem jungen Propheten Joseph Smith. Dieser Tag war der Beginn der Rückkehr des wahren Evangeliums des Herrn Jesus Christus aus dem Neuen Testament und der Wiederherstellung weiterer prophetischer Wahrheiten, die von Adam bis heute verkündet worden sind. Ich bezeuge, dass mein Zeugnis von all dem wahr ist und dass die Himmel offen sind für alle, die dieselbe Bestätigung suchen. Mögen wir alle durch den Heiligen Geist der Wahrheit den einzigen wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Und mögen wir dann nach ihren Lehren leben und in Wort und Tat wahre Christen sein. Das erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir
erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken diesem Chor von jungen Damen für die wunderbare Musik, die uns heute Nachmittag dargeboten hat. Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach seiner Ansprache singt der Chor O May My Soul Commune With Thee. Nach dem Lied spricht Elder Richard G. Hinckley von den 70ern das Schlussgebet.
We express love and admiration for President Henry B. Eyring, Elders
Quinton. Wir drücken unsere Liebe und Wertschätzung aus für die neuen Berufungen von Elder Eyring und Elder Cook und Gonzales. Wir sprechen auch Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, unseren aufrichtigen Dank aus. Überall auf der Welt schenkt man Ihrem beispielhaften Dienen und Mitgefühl große Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wundern sich viele Menschen über die Geschichte und die Lehren dieser Kirche. Unter diesen Fragestellern gibt es einige, die sich entschlossen haben, das Buch Mormons zu verunglimpfen. Geringschätzung für das Buch Mormon und andere heilige Schriften erfüllt mich mit tiefer Sorge. Angesichts dieser Sorge nenne ich meine Ansprache Zeugnisse aus den heiligen Schriften. Mit der Formulierung aus den heiligen Schriften meine ich die Bibel und die Schriften der Wiederherstellung. Die Mitglieder der Kirche glauben, dass die Bibel, soweit richtig übersetzt, das Wort Gottes ist. Wir glauben auch, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Zu den Schriften der Wiederherstellung zählen auch das Buch Lehre und Bündnisse sowie die köstliche Perle. In einem Wörterbuch wird das Substantiv Zeugnis definiert als Beglaubigung einer Tatsache oder eines Ereignisses. Der Begriff Zeugnis bekommt eine besondere Bedeutung, wenn er im Zusammenhang mit dem Wort Gottes verwendet wird. In der Bibel lesen wir diese wichtige Feststellung. Durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden. Dies sichert Gottes Kindern zu, dass göttliche Lehren durch mehr als ein Zeugnis aus den Heiligen Schriften bestätigt werden. Die Bibel und das Buch Mormon sind beide Zeugen für Jesus Christus. In ihnen wird gelehrt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein beispielhaftes Leben führte, dass er für die ganze Menschheit sühnte, dass er am Kreuz starb und als auferstandener Herr wieder hervorkam. In ihnen wird gelehrt, dass er der Erretter der Welt ist. Die Zeugnisse aus den Heiligen Schriften bestätigen einander. Dieser Gedanke stammt aus längst vergangener Zeit. Damals schrieb ein Prophet, dass das Buch Mormon geschrieben wird, damit ihr der Bibel glaubt. Und wenn ihr der Bibel glaubt, so werdet ihr auch dem Buch Mormon glauben. Jedes Buch verweist auf das andere. Jedes Buch ist ein Beweis, dass Gott lebt und durch Offenbarung an seine Propheten zu seinen Kindern spricht. Die Liebe zum Buch Mormon vermehrt die Liebe zur Bibel und umgekehrt. Die Schriften der Wiederherstellung konkurrieren nicht mit der Bibel. Sie ergänzen die Bibel. Wir stehen in der Schuld von Märtyrern, die ihr Leben gaben, damit wir die Bibel haben können. Sie belegt die unvergängliche Natur des Evangeliums und des Plans des Glücklichseins. Im Buch Mormon werden biblische Lehren wie der Zehnte, der Tempel, der Sabbat und das Priestertum wiederhergestellt und unterstrichen. Ein Engel verkündete, das Buch Mormon werde die Wahrheit der Bibel bestätigen. Er offenbarte auch, dass die Aufzeichnungen, die in der Bibel in unserer Zeit vorhanden sind, nicht so vollständig sind, wie sie es ursprünglich waren, als sie von Propheten und Aposteln niedergeschrieben wurden. Er verkündete, dass mit dem Buch Mormon klare und kostbare Dinge wiederhergestellt werden, die aus der Bibel weggenommen worden sind. In einer Prophezeiung im Buch Mormon wird gewarnt, dass einige Menschen den Gedanken an weitere heilige Schriften ablehnen werden. Diejenigen, die meinen, dass sie nicht noch mehr Bibel brauchen, sollten diesen gottgegebenen Rat beachten. Wisst ihr nicht, dass es mehr Nationen gibt als eine? Wisst ihr nicht, dass ich, der Herr, euer Gott, alle Menschen erschaffen habe und dass ich in den Himmeln oben und auf der Erde unten herrsche und ich bringe mein Wort für die Menschenkinder hervor, ja selbst für alle Nationen der Erde? Wisst ihr nicht, dass das Zeugnis zweier Nationen für euch ein Beweis ist, dass ich Gott bin, dass ich der einen Nation ebenso gedenke wie der anderen? Darum rede ich zu der einen Nation dieselben Worte wie zu der anderen. Und das Zeugnis der zwei Nationen wird auch zusammenkommen. Die Geschichte Jesu Christi in den Heiligen Schriften spielt sich in der Tat auf zwei Erdhälften ab. Während Maria und Josef im Osten Vorbereitungen für die Geburt des heiligen Kindes in Bethlehem trafen, wurde Nephi im Westen vom vorirdischen Messias belehrt. Zu Nephi sagte der Herr: Sei guten Mutes. Morgen komme ich in die Welt, um der Welt zu zeigen, dass ich alles erfüllen werde, was ich durch den Mund meiner heiligen Propheten habe sprechen lassen. Wer an diesem zweiten Zeugen, am Buch Mormon, zweifelt, wird vom Herrn gewarnt. Weil ihr mit dem, was ihr empfangen habt, leichtfertig umgegangen seid, werdet ihr unter diesem Schuldspruch verbleiben, bis ihr umkehrt und euch an das Buch Mormon und die bisherigen Gebote erinnert, die ich euch gegeben habe, und tut gemäß dem, was ich geschrieben habe. Der Herr hat uns noch weitere heilige Schriften der Wiederherstellung gegeben und verkündet, dass sich diese Worte ebenfalls erfüllen werden. Mit diesen Zeugnissen aus den heiligen Schriften werden falsche Lehren zuschanden gemacht. Mit diesen Zeugnissen aus den heiligen Schriften werden die Lehren der Bibel nicht nur bekräftigt, sondern deutlicher gemacht. Inwiefern machen die Heiligen Schriften der Wiederherstellung die Bibel deutlicher? Es gibt viele Beispiele. Ich werde nur einige wenige zitieren und fange mit dem Alten Testament an. Jesaja hat geschrieben: Dann wirst du am Boden liegen und deine Worte dringen dumpf aus dem Staub, wie wenn aus der Erde ein Totengeist spricht. so tönt deine Stimme. Deine Worte sind nur noch ein Geflüster im Staub. Könnte es eine bessere Beschreibung für das Buch Mormon geben, da es doch aus dem Staub kam und für die Menschen heute ein Geflüster im Staub ist? Aber Jesaja war nicht der einzige Prophet im Alten Testament, der das Buch Mormon vorhersagte. Ezechiel hat geschrieben, nimm dir ein Holz und schreib darauf Juda und die Israeliten. Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf Josef, Holz Ephraims und das ganze Haus Israel. Dann füge beide zu einem einzigen Holz zusammen, sodass sie eins werden in deiner Hand. Heute halten Heilige in vielen Ländern der Erde dankbar die Bibel und das Buch Mormon zu einem Buch verbunden in der Hand. Was ist mit dem Neuen Testament? Das Buch Mormon ist auch für die darin enthaltenen Lehren ein Zeuge. Beispiele dafür sind unter anderem die wundersame Geburt des Kindes in Bethlehem, die Bergpredigt des Herrn und das bittere Leiden des Erlösers. Die Lehre von der Auferstehung wird im Buch Mormon häufiger erwähnt als in der Bibel. Paulus nahm Bezug darauf, dass man den Heiligen Geist braucht, als er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Diese Lehre wird durch ein weiteres Zeugnis aus den Schriften verdeutlicht, das wir durch den vom Herrn berufenen Propheten der Wiederherstellung erhalten haben. Er lehrte uns, dass man die Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen empfangen muss. Diese kostbare und mächtige Gabe steht den Kindern Gottes wieder offen. Paulus sprach von den drei Graden der Herrlichkeit nach dem Tod, als er verkündete, der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne. Dieser kurze Blick in die Herrlichkeit des Lebens nach dem Tod wurde durch ein weiteres Zeugnis aus den Schriften deutlicher gemacht. Der Herr hat offenbart, die Herrlichkeit der Zelestialen ist eine eigene, so wie die Herrlichkeit der Sonne eine eigene ist. Und die Herrlichkeit der Terrestrialen ist eine eigene, so wie die Herrlichkeit des Mondes eine eigene ist. Und die Herrlichkeit der Telestialen ist eine eigene, so wie die Herrlichkeit der Sterne eine eigene ist. Das Höchste dieser Reiche, das Zelestiale, ist denen vorbehalten, die dem Gesetz dieses Reiches gehorchen. Diejenigen, die nicht durch das Gesetz Christi geheiligt sind, müssen ein anderes Reich erben, nämlich das eines terrestrialen Reiches oder das eines telestialen Reiches. Denn wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines celestialen Reiches zu leben, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. Diese drei Grade der Herrlichkeit beziehen sich auf das Leben nach dem Tod. Sie beziehen sich auf die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Diese Gabe der Unsterblichkeit wurde durch das Sühnopfer Jesu Christi Wirklichkeit. Dieses wichtige Wort Sühnopfer wird in allen seinen Formen nur einmal in der King James Übersetzung des Neuen Testaments erwähnt. Im Buch Mormon erscheint es 39 Mal. Johannes sah, als er das Buch Offenbarung im Neuen Testament schrieb, einen anderen Engel voraus, der hoch am Himmel flog. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Ein bestimmter Engel hatte die Schlüssel der Verantwortung für das Buch Mormon inne. Das war der Engel Moroni. Dies sind nur einige wenige Beispiele für die vielen Lehren aus der Bibel, die durch die heiligen Schriften der Wiederherstellung deutlicher werden. Ein begrenzter Bericht von Paulus' Wissen um die Taufe für die Toten erscheint im Neuen Testament. Diese göttliche Lehre wird nur in den Schriften der Wiederherstellung deutlich erklärt. Bereitwillig geben wir die heiligen Schriften der Wiederherstellung an Menschen in aller Welt weiter. Im Buch Mormon wird über das persönliche Wirken des auferstandenen Herrn bei Menschen im alten Amerika berichtet. Denken Sie über folgende immerwährende Wahrheiten nach, die er verkündet hat. Siehe, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich habe die Himmel und die Erde und alles, was darin ist, erschaffen. Ich war von Anfang an beim Vater. Ich bin das Licht und das Leben der Welt. Der Heiland führt fort, wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Ich bin in die Welt gekommen, um der Welt die Erlösung zu bringen, um die Welt von der Sünde zu erretten. Darum, wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines Kind, den werde ich empfangen. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich habe mein Leben niedergelegt und habe es wieder aufgenommen. Darum, kehrt um und kommt zu mir und lasst euch erretten. Diese Aussagen des Herrn fassen zusammen, wie er wirklich ist und wie wir nach seinem Willen sein sollen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und dass er uns zu gegebener Zeit in Herrlichkeit liebevoll in die Arme schließen kann. Ich spreche meinen tiefen Dank für die Zeugnisse aus den Schriften aus. Ich habe die mächtige Veränderung gesehen, die bei Menschen eintritt, die die Lehren des Herrn in ihrem Leben anwenden. Eine solche Wandlung führt zu ewigem Leben. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Sein Evangelium ist in diesen letzten Tagen wiederhergestellt worden. Präsident Gordon B. Hinckley ist heute sein Prophet. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Our holy and eternal Father, who art in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diese Versammlung. Wir sind so dankbar für all die Dinge, die wir gelernt haben und die Dinge, die uns gelehrt wurden, die uns nicht nur durch Worte gelehrt wurden. Wir bitten dich, dass wir das, was wir gehört und gefühlt haben, in unser Leben mit aufnehmen und dass wir es zu unserem Besseren nutzen, dass wir stärker uns engagieren und dienen und in deinem Werk uns anstrengen. Und dass wir in unserem Herzen die Schätze dieser Lehre mit uns tragen, dieses wiederhergestellten Evangeliums. Wir bitten dich um deinen Segen für uns. Mit unserem Dank und mit deinem Segen bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung von der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein Chor von jungen Damen aus Pfählen in Mapleton und Springville in Utah. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.